NDR Info. Forum am Sonntag.
In die Stube passte gerade mal ein Sofa, ein Sessel und ein Couchtisch. Immerhin höhenverstellbar. Keine Heizung, nur ein Kanonenbollerofen hatte noch Platz. Vor diesem Ofen nun wurden sonnabends gegen Abend zwei Stühle gestellt, darauf eine Zinkwanne. Es gab natürlich Streit, wer zuerst badete, meine Schwester oder ich. Auf jeden Fall wurde für die zweite Person heißes Wasser nachgefüllt.
Die neue Lust am Schreiben von Margret Bielenberg.
Mit glühenden Wangen, einem wunderbar wohligen Gefühl, saß ich später auf dem Sofa. Wir haben Karten oder Mensch ärgere dich nicht gespielt. Und an manch einem Sonnabend gab es im Radio den bunten Abend. Das habe ich geliebt.
Deutsches Rotes Kreuz, Treffpunkt Hamburg-Volksdorf. Alle zwei Wochen treffen sich hier wortbegeisterte Seniorinnen im biografischen Schreibcafé. Kirsten Blötz liest aus ihrem Text, den sie gerade geschrieben hat. Thema heute: Mein wunderbarer Wohlfühlort. Alle wollen vorlesen und alle wollen über die Geschichten ihrer Geschichte erzählen. Vom Blankeneser Elbstrand über den Liegestuhl im blühenden Garten bis hin zu Großmutters Küche, in der selbstgemachtes Popcorn gegen den Topfdeckel hämmert.
Während des Schreibens stieg mir zum Beispiel auch dieser Duft von dem Badewasser in die Nase. Und ich sehe so milchige Flüssigkeit damals, so Flocken. Hatten die so Seifenflocken da drin oder so. Es war so milchig. Oder ob das Dreck war, ich weiß es nicht.
Bei dir war es Dreck, in meiner Erinnerung Dreck. Man, die Ränder in der Woche gebadet.
Die Ränder,
ja. Draußen geschliffen, bei mir war es Dreck.
Die Frauen schreiben für sich, die Kinder oder Enkel. Meist ist Schreiben eine einsame Sache. Hier schreiben, lesen und erinnern sie sich gemeinsam. Und da sind sie nicht die Einzigen. Überall entstehen Schreibwerkstätten, in Volkshochschulen oder privat organisiert. Das sogenannte kreative Schreiben boomt. Veröffentlichung Nebensache. Mit dem Schulaufsatzstress vergangener Jahre hat das aber nichts zu tun, sagt Kerstin Hof. Sie unterrichtet Poesie an der Medical School Hamburg.
Es gibt zwar am Ende auch eine Note, doch es geht um den individuellen Ausdruck, es geht um die eigene Schreibe, die eigene Sprache. Was sind deine eigenen Stoffe? Also ich möchte es mal mit Ingeborg Bachmann sagen, die sagt, eine Schriftstellerin braucht eben, oder ein Schriftsteller, eine eigene Ideenwelt, eine eigene Bilderwelt und eine eigene Sprachwelt. Und das sind die Kriterien, um die es geht, um den eigenen künstlerischen individuellen Ausdruck.
Hier werden keine Künstler im eigentlichen Sinne ausgebildet. Der Studiengang qualifiziert für eine Arbeit im sozialen Bereich, zum Beispiel in der Therapie mit Behinderten, Kranken oder alten Menschen. Poesie kann dabei eine wichtige Rolle spielen, sagt Studentin Lea Lindmeier. Sie hat das kreative Schreiben als künstlerisches Medium kennengelernt.
Also wenn man zum Beispiel von einem künstlerischen Werk ausgeht, von einem Bild, was man als Grundlage zum Schreiben nimmt und dann die Kombination von Wort und Bild hinterher sieht, da gab es viele Überraschungsmomente.
Hier wird nicht analysiert, wie manche es noch aus der Schule kennen, sagt Lea Lindmeier. Interpretationen haben hier mehr Raum. So etwas wie, das habe ich wohl falsch verstanden und ich habe das ganz anders, gibt es nicht, erklärt die Studentin. Das erleichtert vielen das Schreiben. Trotzdem ist immer noch aller Anfang schwer. So geht es auch Kirsten Blötz, wenn sie zu Hause allein Erinnerungen aufschreiben möchte.
Ich sitze am Laptop und muss dann doch einige Male wieder aufstehen und in die Küche gehen und was anderes machen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich anfangen soll. Im Kopf ist das alles schon richtig, aber das dann zu Papier zu bringen, das ist das Schwierige.
Die Studierenden an der Medical School Hamburg entwickeln Schreibstoffe, Textprojekte und lernen verschiedene Schreibmethoden kennen. Eine Methode ist beispielsweise, die Schreibzeit knapp zu halten. Wer nur 15 Minuten zum Schreiben hat, hat keine Zeit, lange nach einem guten Anfang zu suchen. Er muss einfach drauf losschreiben. Und dann ist man überrascht, wie interessant und berührend solche Texte sein können, obwohl kaum Zeit dafür war, erzählt Lea Lindmeier.
Wir haben eben im Poetischen auch viele Übungen gemacht, ganz simple Übungen, wie man ins Schreiben kommen kann. Also sei es zum Beispiel mit einem Satz anzufangen, ich bin, Punkt, 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 und den weiterzuführen und dann zu sehen, was die Gruppe an unterschiedlichen Varianten hervorbringt und wie unterschiedlich mit dieser Aufgabe umgegangen wurde und was für verschiedene Texte eben dabei auch rumkommen.
Auch Leas Kommilitone Franz Röder hat einen Tipp, um ins Schreiben zu kommen.
Mir fällt sofort das Rapid Writing ein. Da geht es darum, seine Schreibgeschwindigkeit zu steigern, ohne dass es groß von Bedeutung ist, was inhaltlich aufs Papier gebracht wird.
Beim kreativen Schreiben geht es vor allem um das Ergebnis. Ein Gedicht wird verfasst, eine Kurzgeschichte oder ein Dialog zum Beispiel. Darüber hinaus kann Schreiben auch ein Weg sein, sich seinen Gedanken zu nähern. Dann kann es wie eine Therapie wirken. Adelheid Liepelt ist Sozialwissenschaftlerin mit Zusatzausbildung in Poesie und Bibliotherapie. Sie erläutert.
Bei der Poesietherapie steht im Vordergrund, was der Text bei der Schreiberin auslöst. Es geht um Selbsterkenntnis, es geht um Klärung, es geht auch um Konflikte zu klären. Aber auch bei der Poesietherapie spielt das künstlerisch gestaltete Wort eine Rolle, wenn Schreiben heilsam sein soll. Dass es auch stolz macht, wenn ich ein Gedicht geschrieben habe. Dass es die Ich-Funktion stärkt oder das Selbst, wie man heute auch sagt. Aber ja, letzten Endes ja, sind die Grenzen fließend.
Adelheid Liepelt bildet zukünftige Schreibkursleiter und Kursleiterinnen aus. Gemeinsam mit Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Maria Leonarda Castello, ebenfalls Poesie- und Bibliotherapeutin. Castello erklärt die Bedeutung des gemeinsamen Schreibens in der Gruppe.
Erstmal entsteht dadurch sowas wie Gemeinschaft. Eine funktionierende Gemeinschaft trägt, auch an den Stellen, wo der Einzelne vielleicht wegbrechen würde. Eine funktionierende Gemeinschaft gibt Mut, also das heißt, sie schmälert Ängste und Widerstände und die sind ganz klar da beim Schreiben. Und eine funktionierende Gemeinschaft freut sich miteinander. Und ich glaube, diese Freude und die Lust daran, zusammen auszuprobieren und sich zusammen zu erleben in neuem Feld, das sind Voraussetzungen für Erfahrungen, die weit über Kreativität oder Poesietherapie hinausgehen. Das sind für mich auch ganz tiefe seelische und menschliche Erfahrungen, die man da miteinander macht.
In jeder Schreibgruppe sollte ein sogenannter guter Rahmen festgesteckt werden, betont Castello. Der bezieht sich auf den Umgang miteinander. Jeder darf beispielsweise seinen Text lesen, muss aber nicht, und erst am Ende gibt es ein Feedback. Dabei ist das Wichtigste der wertschätzende Umgang mit den einzelnen Texten. Das kann auch Studentin Lea Lindmeier unterstützen. Stimmt die Gruppe, dann ist gemeinsames Schreiben eine wertvolle Erfahrung.
Die Gruppe ist einfach eine ganz große Ressource, die man da hat. Einmal die Möglichkeit, sich selbst erfahren zu können, indem man mal einen Text vorträgt, was das mit einem auch macht, wenn man plötzlich vor einer Gruppe steht und ganz persönliche Gedanken eben vorträgt und die Gruppe eben auch zu haben als ja, viele Menschen, die einem eine Fremdwahrnehmung auch spiegeln können eben und auch ein Feedback geben. Da ist auch oft Stolz mit verbunden, wenn man vor einer Gruppe eben eigenen Text, einen künstlerischen Text eben präsentieren kann.
Und je besser man die Gruppe kennt und Zutrauen entwickelt, desto einfacher fällt einem das Schreiben und Lesen, betont Kirsten Blötz aus der Senioren-Schreibgruppe.
Das ist schon ein Unterschied. Das spielt eine große, also für mich spielt das eine große Rolle, dass man jetzt nicht mehr sich so fremd ist.
Aber das mit den, wie, Clinches?
Clinches.
Wie wurden gemacht? Aus Zucker und
Zucker und Butter. Milch und Butter, glaube ich, ja. Noch dazu.
Und das musste und das sehr heiß auch gemacht
werden.
Und dann verbrannte das immer, ja.
Puh. Zucker war das ja, ne?
Das war, oh, das war schön, ne? Das war so herrlich ungesund.
Mit Milch, mit Dosenmilch war ja dann nachher richtig schon Karamellbonbons, ja. Und wenn man gut da drin war, dann kriegte man das in das Butterbrotpapier noch gegossen und dann konnte man das rollen. Und da hatte man nachher so eine Stange, wenn es dann heiß abgekühlt war.
Wenn man das Papier aber richtig das wieder kriegt.
Das geht. Manchmal klebte das auch so dran, ja. Man kriegt das nicht ab, ne? Ja. Das war das mit dem anderen. Ja.
Auch Bärbel Hajek aus der Seniorengruppe hat zwar immer schon mal zu Hause Erinnerungen aufgeschrieben, aber Gruppenarbeit in diesem Zusammenhang ist für sie neu.
Ja, sich Sachen zu erzählen und vorlesen, finde ich gar nicht verkehrt. Ich finde die Form, so wie wir das hier gestalten, eigentlich gut, dass jeder so sein Thema aussucht und dass man dann schreibt und vergleicht. Und es ist faszinierend, wie viele unterschiedliche Sachen denn auch aus einem Begriff kommen können.
Das Phänomen des Erinnerns erläutert Gunnar Thiemann. Der Psychologe hat in der Hirnforschung mit dem Schwerpunkt Lernen und Gedächtnis promoviert, ist lange in der Personal- und Unternehmensberatung tätig und entwickelt jetzt Erinnerungsbücher für Senioren. Dabei stellen von ihm geschulte Interviewer bei mehreren Treffen ausgearbeitete Fragen, die im Gespräch beantwortet werden. Anschließend wird das Erzählte in Schriftform gebracht. Es wird strukturiert, bearbeitet, Fotos kommen hinzu. Ganz entscheidend ist, dass der Erzählstil der Senioren beibehalten wird, sagt Gunnar Thiemann. Verwandte und Freunde der Senioren werden beim Lesen der Erinnerungsbücher die Stimme des jeweiligen Menschen sofort hören. Die Sorge, sich bei so einem Gespräch eventuell nicht gut erinnern zu können, hält Gunnar Thiemann für unbegründet.
Es ist nicht so, dass Sachen vergessen werden. Viele alte Leute sagen immer, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wenn aber was mal im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist, und ich rede jetzt hier vom gesunden Gehirn, nicht von einer Demenzerkrankung oder vom Alzheimer-Patienten, sondern wenn erstmal was im Langzeitgedächtnis angekommen ist, dann ist das da auch drin. Das heißt, man hat es nicht vergessen, sondern man hat Schwierigkeiten abzurufen. Und das liegt einfach daran, weil unsere Erinnerungen in einer bestimmten Struktur gespeichert sind und diese Erinnerung aus dieser bestimmten Struktur wieder abzurufen, bedeutet eine gewisse Anstrengung zu machen. Das heißt, man muss über mehrere Hierarchiestufen gehen, um an diese speziellen Erinnerungen ranzukommen.
Es gibt die Lebensgeschichte des Einzelnen, Lebenszeitabschnitte wie zum Beispiel Kindheit, Berufsleben, Privatleben. Darunter sind Hauptlebensereignisse anzusiedeln, wie beispielsweise Leben in der Großfamilie, Ausbildung oder das erste Eigenheim. Die unterste Hierarchiestufe besteht aus ganz speziellen Erinnerungen. Das kann das Erlebnis eines ganz besonderen Gesprächs mit dem Vater sein oder das Erinnern und Nachspüren an einen wunderbaren Wohlfühlort aus der Kindheit. So wie Kirsten Blötz zum Beispiel ihr Wohnzimmer beschrieben hat. Oder Bärbel Hajek, die sich an die Küche ihrer Großmutter erinnert, in der Popcorn und Karamellbonbons entstanden.
Es ist auch so, man beschäftigt sich wieder mit seinem Leben und man erfährt wieder Sachen, die man total vergessen hat. Das ist ja auch sehr interessant. Und das schriftlich niederzulegen, finde ich auch ja, manchmal ein bisschen anstrengend, aber schön.
Dass jeder sein Thema findet, das sei bei der Erinnerungsarbeit entscheidend. Und da kommt es auch auf die richtigen Fragen an.
Wir wollen auch nicht irgendwie eine bestimmte Erinnerung haben, sondern wir wollen eine Erinnerung haben, die der Person wichtig ist. Weil wenn ich jetzt sagen würde, erzähl mal von deinem ersten Schultag und der erste Schultag hat überhaupt gar keine Bedeutung für die Person, dann bringt es ja gar nicht, da großartig nachzuhaken. Aber was wir halt machen wollen, deshalb wollen wir ins Gedächtnis oder gehen ins Gedächtnis, um zu gucken, was ist denn wirklich für die Person wichtig? Und gerade diese speziellen Erinnerungen, die aneinandergereiht, das sind ja die Erinnerungen, die uns unsere Identität geben.
Schreibgruppen gibt es in der Bundesrepublik seit Anfang der 1970er Jahre. Lutz von Werder ist einer der Gründer der Schreibwerkstättenbewegung und hat eine Professur für Kreativitätsforschung an der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin. Die kreative Schreibbewegung ging damals von der These aus, Schreiben über seine alltäglichen Erlebnisse, Wünsche und Krisen kann jeder. Die Expansion dieses Schreibens stieß bald auf Kritik von Schriftstellern. Sie wandten sich von der Schreibbewegung ab. Die hat sich darum nicht gekümmert, sondern an die 100-jährige Tradition des kreativen Schreibens, des Creative Writings in den USA angeknüpft und Theorie, Methodik, Didaktik und Evaluation des kreativen Schreibens für alle in Deutschland ausgebaut. Jedes Jahr laden Schreibdozentinnen Maria Leonarda Castello und Adelheid Liepelt ihre Fortbildungsabsolventen und Absolventinnen zu einem Austausch nach Hamburg ein. Auch Heike Thomsen ist dabei. Sie ist Business- und Schreibcoach in Kiel und hat während ihres Studiums der Anglistik bereits Erfahrungen mit dem kreativen Schreiben gemacht.
Im Angelsächsischen, also vor allem in den USA, ist es so, dass wenn man englische Literatur studiert, dass man dann nicht nur lernt zu analysieren, wie wir das in Deutschland machen, wenn wir Literatur studieren, sondern dass man eben auch selbst schreibt. Und viele Autoren, viele Schriftsteller haben englische Literatur studiert, aber eben auch kreatives Schreiben gemacht. Sie unterrichten das selbst an der Uni weiter, sie machen Workshops, sie gehen auch selber zu Workshops wieder hin. Also dieser Geniekult, wie er in Deutschland ist, der diese Riesenhürde hat. Also entweder man schreibt wirklich gut, man ist gleich der nächste Goethe, sonst darf man sich gar nicht outen. Die Hürden, die in Deutschland da sind, um überhaupt sich zu erlauben zu schreiben, sind sehr, sehr hoch. Das ist im Angelsächsischen nicht so. Man schreibt einfach.
Auch Andreas Pernies ist auf dem Fortbildungstreffen. Der Bremer Arzt und Psychotherapeut ist davon überzeugt, dass Schreiben Patienten helfen kann.
Das habe ich an mir selber vor allen Dingen erlebt und erlebe das manchmal bei Patienten auch. Es ist tatsächlich heilsam für innere Prozesse, die einen umtreiben oder die einen irgendwie belasten oder quälen oder die irgendwie diffus im Unbewussten oder Halbbewussten das Leben beschäftigen, für die eine sprachliche Form zu finden und einen Ausdruck zu finden. Das ist ja auch eine ganz psychologische Formulierung, dass wenn Dinge ins Bewusstsein kommen und einen sprachlichen Ausdruck kriegen, dass sie dann verarbeitet werden können. Und das ist, glaube ich, durch das Poesietherapeutische noch mal ein bisschen lebendiger, als wenn man es nur im Gespräch zum Ausdruck bringt.
Andreas Pernis betont, dass Poesietherapie kein psychotherapeutisch zugelassenes Verfahren ist, aber trotzdem bei der Therapie hilft.
Aber es hat eben keine Zulassung, weil es keine entsprechenden Forschungen, keine Untersuchungen gibt, die valide belegen, dass Poesietherapie tatsächlich wirkt. Dazu muss es Wirksamkeitsnachweise geben und die gibt es nicht.
Auch Hedda Lenz ist nach Hamburg gereist, um sich auf diesem Treffen auszutauschen. Die Ärztin aus Neuwied hat mit speziellen Schreibübungen gute Erfahrungen gemacht.
Häufig lasse ich die Patienten schlichte Eingangsübungen schreiben. Schreiben Sie 50 Minuten ich als Möbelstück, Ihr Leben aus der Sicht Ihres Lieblingsmöbelstückes. Und dann sehe ich schon sehr viel, oder sind wir schon mitten in dem Leben des Patienten, ohne dass der Patient es direkt aussprechen musste. Was eben häufig, ich arbeite viel mit traumatisierten Patienten noch, was sehr hilfreich ist. Dass die Patienten nicht direkt über das Erlebte schreiben müssen, sondern eben als Sessel davon erzählen, wie sie in der Ecke stehen und jeder lädt Zeug da ab und keiner nimmt sie wahr.
Mittlerweile wird kreatives Schreiben nicht nur in den verschiedensten Schreibgruppen praktiziert. Es ist auch in den Schriftstellerausbildungsgängen in den Universitäten von Leipzig, Hildesheim und Berlin angekommen. Und auch in vielen Grundschulen lernen Kinder bereits kreativ zu schreiben. Da werden Buchstaben, Laute und Silben zerlegt. Es entstehen Fantasietiere, wie zum Beispiel Wurmel-Murmeltier oder ein Bergziegepart. Das gestaltende Schreiben wird gefördert, der Wortschatz erweitert und das Sprachbewusstsein entwickelt. Beliebt sind nicht nur Fantasietiere, sondern auch ganze Fantasiereisen. Durch eine gelenkte, meditative Visualisierung entstehen in der Vorstellung der Kinder sehr individuelle Assoziationen mit entsprechenden inneren Bildern, die sie anschließend malen und in Form von Sprachbildern, Erzählungen oder Gedichten aufschreiben können. Auch mit älteren Schülern lässt sich kreativ schreiben, davon ist Ylva Eckert überzeugt. Auch sie ist auf dem Fortbildungstreffen von Castello und Liepelt. Die frühere Architektin hat ihre kreative Schreibausbildung gerade beendet, eine Ausbildung zur Wanderführerin gemacht und sprüht nun vor Ideen. Sie hat Kontakt mit Waldorfschulen und möchte mit ihnen zusammenarbeiten. Ihr Ziel, Wandern, Pilgern und Schreiben zu kombinieren. 4 Tage Auszeit aus dem Schulalltag, ohne Handy und Laptop, aber mit Stift und Wanderschuhen.
Ich würde am liebsten den Schülerinnen und Schülern vor Beginn der Teilstrecke der Wanderung eine Frage stellen oder einen Impuls mitgeben. Und über den hoffe ich dann, dass sie nachdenken. Und wenn wir dann am Abend irgendwo eingekehrt sind, wir uns zusammensetzen und die Erlebnisse des Tages, die uns garantiert begegnen werden, einfach aufschreiben, begleitet von diesem Impuls. Also, dass wir zum Beispiel losgehen und sagen, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Das ist eine große Frage. Wenn man dann aber auf dem Weg Vögeln begegnet, Blumen begegnet, Dinge, die man vielleicht gar nicht kannte, die man noch nie gesehen hat oder noch nie wahrgenommen hat, das dann schriftlich festzuhalten, um sich dann sich selbst ein wenig zu nähern.
Auch für Menschen, die ihren Weg bereits gefunden zu haben scheinen, ist kreatives Schreiben eine Möglichkeit, sich ganz neu zu begegnen, Gedanken wirken zu lassen, schöpferisch tätig zu sein und das Leben aus anderen Perspektiven zu sehen, erzählt Maria Leonarda Castello und denkt an ein besonderes Schreibseminar zurück.
Ich habe manchmal, sage ich so, Schreibferne, wie zum Beispiel Juristen. Da erinnere ich mich sehr gern an eine Gruppe, da waren 7 Juristen, die kamen wirklich aus ihren Büros, sehr hochdotierte Juristen hier in Hamburg, die das gar nicht kennen. Und die dann auch erstmal so gelacht haben. Also nach 10 Minuten hat da gar keiner mehr gelacht, wie die sich verändert haben. Also die teuren Schuhe wurden ausgezogen, es war sehr heiß an dem Abend. Die ganzen Jacketts fielen, das Make-up bröckelte und die Leute wurden lebendig und haben außergewöhnlich schöne Texte geschrieben, auch für sich selber außergewöhnlich.
Bereits im 18. Jahrhundert beschäftigten sich die Menschen zunehmend mit dem inneren Befinden. Innerhalb der Aufklärung gab es eine Strömung der Empfindsamkeit. Zentrale Motive waren das Entdecken und Erleben der Natur, Freundschaft, Lebensgenuss, aber auch seelische Regungen und innere Ergriffenheit. Vernunft wurde nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern half dem gefühlsbetonten Menschen, seine Gemütsregungen in die richtigen Bahnen zu lenken. In Briefen, Tagebüchern, Reiseberichten oder Gedichten bekam das Seelenleben in der Öffentlichkeit Bedeutung. Heute scheint es kaum noch Privates zu geben. Über die sozialen Netzwerke wird gechattet, gepostet, geliked. Dort wird viel geschrieben, aber in welche Richtung bewegt sich das kreative Schreiben? Kerstin Hof von der Medical School Hamburg sieht Potenzial bei vielen jungen Menschen in der Poetry Slam Kultur, den literarischen Vortragswettbewerben.
Dieser freie, spielerische Umgang, da nehme ich wahr, dass diese jüngere Generation damit anders umgeht.
Märchen sind beim kreativen Schreiben wichtig, erzählt Ylva Eckhardt. In ihrem Fortbildungsseminar ging es um den Froschkönig. Erst wurde das Märchen in Grimmscher Tradition vorgelesen, dann hat die Gruppe eine Szene mit verteilten Rollen nach- und weitergespielt. Und zuletzt hat jeder ein Märchen aus seinem eigenen Leben entwickelt, in 20 Minuten. Auch die Frauen aus dem biografischen Schreibcafé vom DRK-Treffpunkt Hamburg-Volksdorf haben gelernt, einfach drauf loszuschreiben. Mal witzig, mal traurig, aber immer berührend und individuell. Die Gruppe lässt sich inspirieren von ausgewählten Themen und Impulsen und motiviert sich auch selbst durch gegenseitiges Vorlesen und Feedback. Das heutige Erinnern an den wunderbaren Wohlfühlort geht langsam zu Ende. Jede Teilnehmerin bringt ihre Erfahrung dazu mit einem Elfchen aufs Papier. Das sind 11 Wörter in 5 Zeilen. Das Ausgangswort stammt aus dem Wohlfühltext, das sich die Frauen aus ihrer jeweiligen Geschichte suchen.
Ja, ich habe meinen Bollerofen genommen.
Ja. Bollerofen. Ach,
ja. Ja, Holzringe einkaufen. Damals gab es so gebündeltes Holz und das wurde in Ringe gepackt. Und da mussten wir immer einen so einen Ring, Holzringe einkaufen. Mhm. Viele Treppen steigen. Blankenese, klar. Blick auf die Elbe. Gemütlich.
Ah ja, erzählt ganz viel, ne?
Ja. Brauchen wir gar keinen Aufsatz mehr drumherum schreiben.
Nee. Machen wir doch das ganze Buch so.
Schreiben macht fröhlich, oft. Schreiben regt an, immer. Klärt Fragen, manchmal. Macht Schreiben auch glücklich? Schreibdozentin Adelheid Liepelt antwortet mit einem Zitat des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho.
Ein Stück Papier und ein Kugelschreiber können Wunder bewirken. Schmerzen heilen, Träume in Erfüllung gehen lassen, verlorene Hoffnung wiederbringen. Im Wort liegt Kraft.
NDR Info Forum am Sonntag. Die neue Lust am Schreiben von Margret Bielenberg. Technik Florian Teichmann, Regie Doris Jankowski, Redaktion Verena Gonsch. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.